Willkommen bei Medica, dem Podcast für Frauengesundheit. Hier dreht sich alles um Gesundheitsfragen zu Themen, die bewegen. Freu dich auf spannende Gespräche und inspirierende Inhalte mit deiner Gastgeberin Alexandra Keller.
Heute bin ich zu Gast bei August Zabernick im Bezirkskrankenhaus Kufstein und freue mich schon darauf, mit ihm in die wissenschaftliche Welt einzutauchen. Die sehr dynamische Welt der Brustkrebsforschung etwa und der Quality-of-Life-Methode, mit der die Lebensqualität der Patientinnen in den Mittelpunkt gerückt wird und für die mein Gesprächspartner ein international anerkannter Spezialist ist. Lieber Dr. Zabernick, danke, dass Sie mich in Ihrer Wirkungsstätte willkommen heißen und uns eingangs verraten, wer sind Sie, was machen Sie und was treibt Sie an?
Danke. Mein Name ist Dr. August Zabernick. Ich bin Internist und Hämatologe und Onkologe. Und was mich antreibt, ist eigentlich sehr einfach erklärt. Mittlerweile arbeite ich schon sehr lange in diesem Beruf, aber in dem Beruf Freude und Liebe besonders in der Hämatologie und Onkologie nicht nur die Betreuung schwerkranker Patienten, sondern die sehr intensive Verknüpfung von Wissenschaft und klinischer Tätigkeit.
Ihre wissenschaftliche Arena, eben die innere Medizin, Sie haben es schon genannt, umfasst einen riesigen Bogen eigentlich, der von Herz-, Kreislauf- und Nierenerkrankungen über Leber- und Darmleiden hin zu Stoffwechselstörungen, Atemwegserkrankungen, Rheuma und Krebs reicht. Sie haben sich zudem eben schon früh auf Hämatologie, also die Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe, und Onkologie, also jene medizinische Wissenschaft, die sich mit Krebs befasst, spezialisiert. Können Sie sich erinnern, was Sie zu Beginn Ihrer Karriere insbesondere an der Onkologie so faszinierte?
Ja, absolut. Das ist zwar schon sehr lange her, aber ich komme eigentlich aus einem anderen Gebiet der Medizin. Meine ersten beruflichen Orientierungen waren in Richtung medizinische Mikrobiologie und ich war ganz kurz am Institut für Mikrobiologie tätig und damals waren die Stellen dort sehr knapp und dann habe ich mich entschlossen, doch in die klinische Medizin zu wechseln und mein damaliger Chef war Hämatologe. Und das sind zwar zwei unterschiedliche Fächer, aber als jemand, der gerne Mikrobiologie betreiben wollte, war die Hämatologie ein sehr naheliegendes Fach. Es ist die Art zu denken, zumindest war das damals meine Ansicht relativ ähnlich. Und es ist eine Medizin, die zumindest für viele andere Ärzte oft sehr abstrakt ist. Das ist mir aber sehr gelegen.
Und bei der Onkologie?
Die Onkologie ist erst einige Jahre später dazu kommen. Weil wenn wir 30 Jahre zurückgehen, dann hat die medizinische Onkologie eigentlich nur einen sehr kleinen Rahmen in der Onkologie eingenommen. Warum? Wir hatten einfach keine entsprechenden Medikamente. Das Wissen der medizinischen Onkologie war bezogen auf solide Tumoren ja noch sehr gering. Und deshalb haben die meisten Hämato-Onkologen vor 30, 35, 40 Jahren primär Hämatologie betrieben. Mhm. Und die Onkologie hat sich dann rapide entwickelt. Das war Ende der 90er Jahre mit neuen Chemotherapien, dann mit neuen Erkenntnissen, neuen zielgerichteten Therapien. Und plötzlich wurde die Onkologie auch für den vormals schwerpunktmäßig in der Hämatologie tätigen Arzt sehr attraktiv.
Also der Wissenschaftler hat in Ihnen schon sehr, sehr pulsiert sozusagen.
Ich glaube, das ist bei sehr vielen Hämatologen, Onkologen so, dass sie auch einen starken Hang haben zur akademischen Medizin.
Sie haben es gerade erwähnt, die Entwicklungssprünge der letzten Jahre. Wenn man es durch die Brille des medizinischen Fortschritts betrachtet, ist es zwar Ewigkeiten, durch eine zeitgeschichtliche Brille aber gar nicht so lange her, dass im Volksmund von der Geschwulst gesprochen wurde, an der dann auch viele Menschen gestorben sind. Aktuell werden rund 300 verschiedene Krebsarten unterschieden, was in dem Zusammenhang durchaus als Leuchtturm des Fortschritts betrachtet werden darf. Sehr viele Krebsarten Krebsarten können sehr gut behandelt, geheilt bzw. sehr gut überlebt werden, in dem Sinn, dass aus den einst tödlichen Erkrankungen chronische, aber behandelbare Zustände werden. Trotzdem löst die Diagnose Krebs Todesängste aus. Wie erklären Sie die Langlebigkeit dieser Reaktion?
Diese Reaktion ist bis zu einem gewissen Grad ja auch gerechtfertigt, denn es sterben immer noch sehr viele Menschen an Krebserkrankungen. Mhm. Krebs ist neben Herz-Kreislauf-Erkrankungen eine der häufigsten Todesursachen. Aber es hat sich das Gesicht der Erkrankung ganz wesentlich verändert. Das Ausmaß des Leids ist deutlich weniger geworden, einerseits durch die sehr gute Krebstherapie und andererseits in Situationen, die jetzt aussichtslos sind, bezogen auf die Lebenserwartung, durch eine sehr gute begleitende Therapie, Supportivtherapie, sagen wir, bis hin zur Palliativmedizin. Der Begriff Geschwulst gehört nicht wirklich der Vergangenheit an, den gibt's schon immer noch. Mhm, es ist ein volkstümlicher Begriff, der auf einfache Weise das Richtige benennt. Einen Tumor.
Mhm. Also gar nicht so falsch sozusagen.
Genau.
Wenn man genau. Seit 1989 sind Sie am Bezirkskrankenhaus Kufstein tätig, das eine zentrale Rolle in der überregionalen Koordination der Krebsversorgung einnimmt. Auch im Zusammenhang mit Brustkrebs, der bei Frauen am häufigsten auftretenden Krebserkrankung, nimmt Ihr Krankenhaus eine besondere Rolle ein. In dieser, der zweiten Medica-Podcast-Staffel, spreche ich auch mit dem Tiroler Gynäkologen Michael Huberleck über Brustkrebs und Brustrekonstruktion. Eine seiner wahrlich positiven Botschaften ist, dass 80% der Patientinnen, die an Brustkrebs erkranken, wirklich geheilt werden können. Sie haben diesen Fortschritt auch wissenschaftlich begleitet. Können Sie die großen Sprünge skizzieren, die in dem Bereich in den vergangenen 35 Jahren gefeiert werden durften? Sie haben es vorhin schon ein bisschen angesprochen, aber was waren da die großen Sprünge, die man gemacht hat in der Medizin?
Ich glaube, was die Chirurgie betrifft, darüber kann ich selbstverständlich nicht sehr viel sagen und da ist der Kollege Michael Huberleck sicher ein ausgezeichneter Experte, aber die Chirurgie ist viel weniger invasiv mittlerweile. Das heißt, die kosmetischen Resultate sind auch aus Sicht der betroffenen Patientinnen viel besser als noch vor langer Zeit. Brustamputationen müssen immer noch durchgeführt werden, aber viel seltener als noch vor einigen Jahrzehnten. Ein weiterer ganz großer Sprung war die Erkenntnis, dass eine alleinige Operation, vielleicht auch mit begleitender Strahlentherapie, vielen Patientinnen kurzfristig eine Verbesserung der Situation ermöglicht, aber nicht zur Heilung führt. Der Hintergrund ist der, dass Brustkrebs wie viele andere Tumorerkrankungen in vielen Fällen eine, wie wir sagen, systemische Erkrankung ist. Das heißt, der sichtbare Tumor ist relativ klein, hat sich aber in mikroskopischer Form schon über den Körper verteilt. Mhm. Diese Erkenntnis hat dann zur Entwicklung von Medikamenten geführt, die genau diese mikroskopische Erkrankung, die sich über den Körper verteilt hat, behandelt oder bekämpft und damit einen Rückfall der Tumorerkrankung verhindert und nach einer Operation die Chance, geheilt zu werden, deutlich verbessert hat. Mhm. Das waren vor Jahrzehnten noch antihormonelle Therapien, in der Folge dann Chemotherapien und mittlerweile zielgerichtete Therapien oder Immuntherapien.
Also hat sich sehr viel getan.
Ja.
Sie bzw. das Krankenhaus Kufstein sind im Bereich der Onkologie und hier auch im Zusammenhang mit Brustkrebs intensiv wissenschaftlich tätig. Auf den ersten Blick verwundert es eigentlich, dass ein Bezirkskrankenhaus, der dynamisch am medizinischen Fortschritt beteiligt ist. Was ist der Hintergrund dafür?
Der Hintergrund ist mein persönliches Interesse. Dann ein Krankenhaus, das auch gerade die Schwelle überschritten hat, was die Größe betrifft, dass es akademische Medizin, wissenschaftliche Medizin ermöglicht. Wir sind in der ganz besonderen Situation, dass wir eine eigene wissenschaftliche Assistentin haben, die ausschließlich für die Dokumentation wissenschaftlicher Projekte zuständig ist. Alle Hämato-Onkologen unserer Abteilung haben die entsprechende Ausbildung bzw. Qualifikation, wissenschaftliche Studien durchführen zu können. Und wir haben uns über die Jahrzehnte ein Netzwerk aufbauen dürfen, unter anderem über Studiengruppen wie die ABCSG und die AGMD, um überhaupt Zugang zu diesen Studien zu erhalten. Mhm. Natürlich darf man uns nicht vergleichen mit einer Universitätsklinik. Das Spektrum ist deutlich kleiner, aber wir sind aktiv.
Mhm. Welche Brustkrebsfragen sind denn gerade oder aktuell, die Sie besonders beschäftigen? Können Sie die auch für onkologische Laien verständlich darlegen, also was da das Thema ist?
Die Studien, an denen wir teilnehmen, beschäftigen sich mit der begleitenden antihormonellen Therapie nach erfolgreicher Operation. Das sind internationale, sogenannte vergleichende, randomisierte Phase-3-Studien. Mein persönlicher Forschungsschwerpunkt liegt, wie Sie es eingangs schon gesagt haben, bei der Lebensqualität.
Mhm.
Lebensqualität unter intensiven, begleitenden Chemotherapien und der Einfluss gewisser Maßnahmen, wir sagen supportiver Maßnahmen, wie zum Beispiel Kühlung der Hände und Füße, auf das Auftreten von Nebenwirkungen und damit die Lebensqualität.
Mhm. Wir kommen später nochmal auf die Quality of Life-Geschichte unter Anführungsstrichen zu sprechen. Was mich noch interessieren würde, ist, dass der Weg vom Forschungslabor zum Krankenbett früher durchaus 20 Jahre betragen konnte. Wie lang ist der Weg heute? Wie rasch können onkologische Patientinnen von neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen bzw. Medikamenten profitieren?
In manchen Fällen sehr, sehr schnell. Das hat sein Gutes, insbesondere wenn sich das Medikament bewährt. Es birgt aber auch gewisse Gefahren, weil wir einem großen Druck ausgesetzt sind, neue Medikamente einzusetzen, besonders in bedrohlichen medizinischen Situationen. Diese Medikamente können dann aber auch nicht sehr lange detailliert und gewissenhaft beobachtet werden, was Nebenwirkungen betrifft.
Mhm.
Also das ist die Schattenseite der schnellen Entwicklung. Ich glaube aber, dass grundsätzlich der positive Aspekt überwiegt.
Mhm.
Der schnelle Zugang zu wirksamen Medikamenten.
Und neuen.
Genau.
Ja. Dass Tumortherapien am Bezirkskrankenhaus Kufstein auch ambulant angeboten werden und das Leben der Patientinnen dadurch schon erheblich erleichtert wird, ist auch dem zunehmend besseren und immer besser werdenden Medikamenten zu verdanken. Wie wichtig ist die auch geografische Nähe zu den Patientinnen für den Behandlungs- oder Heilerfolg? Kann dies jenseits der Hausverstandslogik veranschaulicht werden?
Nein, leider jenseits der Hausverstandslogik nicht. Also es gibt keine klaren Zahlen dafür. Aber aus der Perspektive der Patientinnen und auch der Behandlerinnen und Behandler ist diese räumliche Nähe etwas extrem Positives. Die Wege sind kurz. Die Patientinnen fühlen sich aufgehoben, weil sie das Personal, sowohl das Pflegepersonal, das exzellent ist und entsprechend ausgebildet ist, als auch die Onkologinnen und Onkologen gut kennen.
Mhm.
Und in einer so belastenden Lebenssituation sind das kleine Teilaspekte, die für die Lebensqualität, denke ich, sehr, sehr wichtig sind.
Mhm. Also einfach immer die gleichen Gesichter auch zu haben und die gleichen Stimmen zu hören und begleitet zu werden von den gleichen Menschen.
Genau.
Mhm. Psychoonkologie ist ja eine multidisziplinäre Fachrichtung, die sich mit den psychischen und sozialen Bedürfnissen und Belangen von Krebspatientinnen und deren Angehörigen beschäftigt. Welche Rolle spielen Psychoonkologinnen im klinischen Alltag?
Mittlerweile eine sehr große.
Mhm.
Und wir haben das Glück, dass wir ein gutes Team haben von Psychoonkologinnen und Psychoonkologen, die gut erreichbar sind, also die Wartezeiten bis zum ersten Gesprächstermin sind relativ kurz. Die Ausbildung, die Qualifikation der Kolleginnen und Kollegen ist sehr gut. Die Resonanz, die wir von den Patienten hören, ist sehr positiv.
Mhm.
Und wir können gute Onkologie nur betreiben, wenn wir den Patienten ein Netzwerk anbieten, das sie auffängt. Und da spielen die Psychoonkologinnen und Psychoonkologen eine ganz wesentliche Rolle.
Also deine Rolle hat auch riesigen Dings eingenommen jetzt, oder? Also es ist wirklich
schön. Die Patienten bleiben nicht alleine. Mit Angehörigen und Freunden zu sprechen, ist außerordentlich wichtig. Nur professionelle Hilfe hat noch einmal eine andere Dimension.
Mhm. Das BKH Kufstein gilt seit Jahren als Vorreiterin bei der Erhebung der Lebensqualität von Krebspatientinnen. Sie selbst, Sie haben es schon angesprochen, sind wissenschaftlich ein ziemlich anerkannter, international anerkannter Quality of Life Vorreiter sogar. Wie kam es dazu, dass Sie die individuelle Lebensqualität der Patientinnen auf die gleiche Stufe mit dem Behandlungserfolg gestellt haben?
Also ich muss jetzt korrigieren, es ist sehr freundlich, dass Sie mich als international anerkannten Experten bezeichnen. Ich glaube, ich bin sehr tief verwurzelt mittlerweile in der Lebensqualitätserhebung und wir nehmen an Studien aktiv teil und dürfen zum Teil auch damit auf Kongressen auftreten. Aber um zurückzukehren zum wesentlichen Teil Ihrer Frage, und zwar, warum spielt die Quality of Life, die Lebensqualität, eine so große Rolle? Weil, ich darf es vereinfacht sagen, wir behandeln ja nicht Tumoren, sondern tumorkranke Menschen. Und wenn Heilung das primäre Ziel einer Behandlung ist, dann sind Patientinnen und Patienten oft bereit, auch entsprechende Beschwerden, Lasten, Nebenwirkungen in Kauf zu nehmen, weil sie ein großes Ziel haben, und das ist die Heilung. Wenn Heilung nicht das primäre Ziel ist, dann ändert sich die Situation ganz deutlich. Wir können oft sehr viel Lebenszeit gewinnen für die Patientinnen und Patienten, aber diese gewonnene Lebenszeit hat dann aus Sicht der Patientinnen, das ist ganz wichtig, die Perspektive zu ändern, einen hohen Stellenwert, wenn die Lebensqualität stimmt. Wenn das, ich verwende jetzt einen harten Ausdruck, herausgeschundene Zeit ist, ohne Lebensqualität, dann ist es für viele Menschen mittlerweile kein wirklicher Gewinn mehr. Es gibt natürlich auch die Extremsituation, wo Patienten nur um Lebenszeit bitten und bereit sind, alles an Nebenwirkungen in Kauf zu nehmen. Menschen in besonderen Lebenssituationen, wo es einfach wichtig ist, dass sie nur anwesend sind. Zum Beispiel für Familienangehörige. Mhm. Aber das ist eher selten.
Also das ist schon sehr, sehr individuell, oder?
Genau. Und danach sollte und wird mittlerweile auch ganz gezielt gefragt. Also es wird das individuelle Ziel einer Behandlung mit Patienten besprochen und wenn sie so möchten, herausgearbeitet. Das kann sich natürlich auch ändern.
Also es wird dann auch regelmäßig verfolgt und nicht einmal festgelegt und dann...
Und auch hinterfragt, haben wir unser Ziel erreicht? Wenn der Tumor kleiner ist, ist es schön. Wenn die Lebensqualität aber so massiv darunter leidet, dass der Patient keine Lebensfreude mehr hat, dann haben wir in vielen Fällen unser Ziel eigentlich nicht erreicht.
Seit 2004 ist die Quality of Life Methode in der onkologischen Routineversorgung des BKH Kufstein integriert. Wie funktioniert das konkret? Sie haben jetzt ein paar Beispiele schon genannt, aber wie läuft sowas ganz konkret ab, etwa im Alltag einer Brustkrebspatientin?
Das ist im Grunde sehr simpel. Wir haben ein kleines qualifiziertes Team, das eine Erstaufklärung durchführt, den Patientinnen, auch Patienten, ganz selten Brustkrebspatienten, männliche, erklärt, was der Hintergrund dieser Erhebung ist, die schriftliche Einverständniserklärung aushändigt, die allerdings mit dem Arzt oder der Ärztin dann ausgefüllt werden muss. Und dann beginnt die Erhebung mit einem standardisierten Fragebogen der Europäischen Krebsgesellschaft mit 30 Fragen und 2 Zusatzfragen zu Geschmacksstörungen. Und wir haben es früher mit Tablet-PCs gemacht, versucht und sind wieder auf die Papierform zurückgekehrt, weil sie simpler, praktischer ist und die Hemmschwelle für viele Patientinnen und Patienten geringer ist. Die Fragen sind immer die gleichen. Patientin oder Patient füllt den Fragebogen aus vor dem Gespräch mit dem Onkologen idealerweise und der Onkologe sieht diesen Fragebogen vor dem Gespräch und kann sich sofort ein Bild machen, wo die wirklichen Probleme von Patientinnen und Patienten liegen. Mhm. Und das sind häufig Probleme, die in einem Routinegespräch nicht einmal tangiert werden oder falsch eingeschätzt werden.
Also man stellt die richtigen Fragen sozusagen vorher.
Man fokussiert auf das, was für Patientinnen und Patienten wirklich wichtig ist. Mhm. Man geht nicht was jetzt für den Behandler vielleicht manchmal die angenehmere Variante wäre, nur die Punkte durch, die in Ordnung sind, das macht keinen Sinn, sondern das wird sehr schnell beantwortet mit, ich sehe, das meiste ist in Ordnung, aber folgende Punkte sind für Sie schlecht oder darunter leiden Sie. Wir sollten genau darüber sprechen.
Wie kann dann der Behandler, die Behandlerin das dann auch umsetzen? Wird das dann direkt, also in den gesamten Behandlungsplan sozusagen, fließt es da ein, die Ergebnisse auch aus dieser Befragung und die Einschätzung dann auch der Spezialistinnen und Spezialisten?
Wie? Genau. Mhm. Und das ist ein ganz wesentlicher Sinn. Und es gibt viele Dinge, die können dann verbessert werden. Es gibt aber auch Situationen oder Beschwerden, die können wir nicht wirklich verbessern. Und trotzdem ist es ein Gewinn für die Patientin, für den Patienten, dass wir genau darüber gesprochen haben und nicht immer über die Dinge, die ohnehin in Ordnung sind. Mhm. Manchmal hilft es einfach auch nur darüber zu sprechen. Manchmal hilft es, wenn sich die Ärztin, der Arzt genau dafür Zeit nimmt.
Da verfließt eigentlich oder zerfließt die Grenze eigentlich zur Psychoonkologie.
Ein kleines bisschen.
Ja. Die Daten, die Sie über viele Jahre im Rahmen der Integration der Quality of Life Erhebung sammeln konnten, haben Sie wissenschaftlich analysiert, aufbereitet und jüngst im Rahmen der Europäischen Krebskonferenz in Barcelona vorgestellt. Da zeigten Sie auf, wie das Konzept nachhaltig in die tägliche Routine aufgenommen werden kann. Steckt in Ihrer Arbeit das Potenzial, die Behandlung von Krebspatientinnen weit über die Grenzen des Landes Tirol hinaus zu verbessern?
In der Methode steckt das Potenzial. Diese Methode wurde natürlich nicht von uns erfunden, auch nicht in Österreich erfunden. Aber ich glaube, man muss an der Stelle bemerken, dass die Klinik Innsbruck, die Kollegen der Psychoonkologie, Professor Holzner, Professor Giesinger, Frau Dr. Windner und alle ihre Kolleginnen und Kollegen eine wirkliche Vorreiterrolle spielen. Sie sind auch europaweit gesehen wirklich ein sehr angesehenes und vielleicht führendes Institut, was Quality of Life-Erhebung betrifft. Und wir durften schon sehr früh dabei sein. Mhm. Und das ist ein ganz großer Gewinn. Und die Kooperation mit den Kolleginnen und Kollegen der Psychoonkologie in Innsbruck ist sehr positiv, sehr gut. Sie ermöglichen uns auch die Teilnahme an Studien. Und sie ermöglichen uns auch die praktische Durchführung und die Auswertung unserer Erhebungen. Mhm. Also wir sind im positivsten Sinn von ihnen abhängig und wir sind auch stolz, dass wir an diesem großen Projekt, das Innsbruck initiiert hat, teilnehmen dürfen.
Wie viele, oder ich meine, es ist ja an vielen Krankenhäusern auch schon etabliert bzw. integriert, aber ganz weit verbreitet ist es noch nicht.
Noch nicht.
Also es gibt schon noch viele Institute, ja. Viele Krankenhäuser, Einrichtungen, die das noch...
Das ist ein schwieriger Punkt. Sie müssen bedenken, wenn ich von Lebensqualität spreche, dann weiß jeder Mensch instinktiv, was das bedeutet. Also ich muss niemandem diesen Begriff erklären. Und so ist es auch in der Medizin. Die meisten Ärztinnen und Ärzte gehen davon aus, dass sie schon wissen, was Lebensqualität ist. Und bis zum gewissen Grad stimmt es ja. Jeder hat ein natürliches Gefühl dafür. Aber hier reden wir ja von der Lebensqualität nicht aus der eigenen Perspektive, sondern aus der Perspektive der Betroffenen. Und wir reden davon, dass Lebensqualität auch eine messbare Größe sein kann bis zu einem gewissen Grad, die uns dann weiterhilft, Therapien zu planen, die Qualität von Therapien bezogen auf Funktionen der Lebensqualität zu untersuchen. Also es ist eine in der Wissenschaft, in der Medizin eine andere Dimension als die, sagen wir mal, alltägliche Lebensqualität, wie sie jeder von uns instinktiv versteht.
Das ist eigentlich eine unglaublich empathische Seite der Wissenschaft, sozusagen.
Das stimmt.
Also muss man wirklich, ja, Sie haben ja auch zusammen mit dem Leiter der Abteilung für klinische Psychologie, Sie haben seinen Namen schon genannt, dem Professor Bernhard Holzner, planen Sie weitere wissenschaftliche Projekte, und also um die Methode auch zu verfeinern. Was ist Ihr Ziel? Also was ist so die Idealvorstellung, die Sie haben?
Die Idealvorstellung ist eine Lebensqualitätserhebung, mit der wir wirklich jede Patientin, jeden Patienten erreichen können. Idealerweise eigentlich auch außerhalb des Krankenhauses. Das haben wir nur einmal in einer Pilotstudie probieren können. Dass Patientinnen und Patienten also mittels elektronischer Geräte, Handy, Tablet-PC oder normalen PC, wichtige Parameter der Lebensqualität von zu Hause aus oder zu Hause aus erfassen können, dass wir ein viel besseres Verständnis davon bekommen, wie es Patientinnen und Patienten zwischen Chemotherapiezyklen wirklich geht, wie sie die Zeit erleben. Weil der Augenblick im Krankenhaus ist für Patientinnen und Patienten, die Lebensqualitätsfragen beantworten, eine besondere Herausforderung. Vielleicht liegen zwischen den Chemotherapiezyklen 3 Wochen. Mhm. Sie sind mit der Frage konfrontiert, haben Sie Übelkeit? Ja, unmittelbar nach der Chemotherapie ist Übelkeit aufgetreten. Und die hat 3 Tage gedauert, war am ersten Tag stark und dann war sie leicht. Aber die restlichen 2,5 Wochen ist keine Übelkeit aufgetreten. Wie beantwortet man die Frage? Beschwerden treten ja in vielen Fällen zeitlich limitiert auf. Und das können wir mit den jetzigen Lebensqualitätsbögen, wenn sie nur im Krankenhaus unmittelbar vor Therapien ausgefüllt werden, eigentlich nicht erheben. Das ergibt sich dann aus dem Gespräch und das Gespräch ist sehr wichtig. Der Lebensqualitätsbogen alleine, die Resultate alleine, würden nicht genügen. Das Gespräch ist essentiell. Wenn wir mehrere Erhebungen haben zwischen den Chemotherapiezyklen oder Therapiezyklen, und diese Information rechtzeitig übermittelt bekommen, haben wir ein noch detaillierteres Bild, wie die Verträglichkeit der Therapie war, Qualitäten der Lebensqualität, einzelne Qualitäten bzw. Symptome der Erkrankung.
Mhm. Kriegen da die Patientinnen eigentlich, das klingt nach einer sehr, nach einer 1:1 Betreuung sozusagen, auch von Seiten der Ärzteschaft. Ich meine, sie haben natürlich ihren Ansprechpartner unter den Ärztinnen und Ärzten. Also man ist da schon sehr aufgehoben dann auch mit den Fragen und mit den Antworten. Also das ist ja dann eine Vertrauensgeschichte auch.
Das stimmt. Es kriegen Patientinnen und Patienten damit auch die Möglichkeit, über Dinge unter Anführungszeichen zu sprechen, die sie sonst nicht erwähnt hätten. Weil sie es nicht gewöhnt sind, darüber zu sprechen. Und nehmen wir an, die Frage im Lebensqualitätsbogen ist für sie sehr schwierig zu beantworten, ist emotional geladen. Sie wird trotzdem von den meisten beantwortet. Und es würde uns auffallen, wenn sie nicht beantwortet würde und wir würden genau darüber sprechen, warum das so ist. Und das ist was Besonderes an der Lebensqualitätserhebung, wenn man das strukturiert mit einem Fragebogen macht. Sie geben den Patientinnen und den Patienten die Möglichkeit, eine Tür zu öffnen. Dass der Arzt einen Bereich des persönlichen Lebens betritt mit einfachen Fragen, der sonst immer verschlossen bleibt. Und der Patient muss aber von sich aus nicht die Initiative ergreifen, er muss nur die Frage beantworten.
Haben die Patientinnen und Patienten, haben die da auch immer die Worte dafür? Weil das ist ja oft einmal eine Schwierigkeit auch für Menschen, die jetzt nicht daran gewöhnt sind, auch sehr, sehr intime Fragen oder sehr, sehr emotional geladene Fragen zu beantworten. Stellen Sie das fest, dass das dann schwierig ist im Gespräch oder bricht da auch dann was raus oder öffnet das einfach auch Türen für Empfindungen, die Empfindungen einfach zu benennen?
Beides ist möglich. Oft ergeben sich daraus dann positive Gespräche. Manchmal sind beide Seiten überfordert. Das kann durchaus vorkommen, gerade wenn es emotional aufgeladene Themen sind. Und dann ist eben das Entscheidende, das Netzwerk im Hintergrund. die Psychoonkologinnen, die Sozialarbeiterinnen, die Ernährungsberaterinnen, wobei das ist jetzt kein schwieriges Thema. Aber die Aufgabe der Psychoonkologinnen und der Sozialarbeiterinnen sind was Essentielles. Oder auch, und das geht jetzt schon einen Schritt weiter, des mobilen Palliativteams. Mhm. Und ich glaube, dass da muss man jedem Arzt, jeder Ärztin zugestehen, dass es Themen gibt, mit denen sie nicht so gut umgehen können. Aber dafür braucht es eben das Netzwerk im Hintergrund. Sie haben zuerst den Kongress in Barcelona erwähnt. Mhm. Ich bin dort nicht als Wissenschaftler aufgetreten, sondern ich bin als jemand aufgetreten, der die Lebensqualitätserhebung in der täglichen Routine macht, der es umsetzt und Expertinnen und Experten aus ganz Europa auseinandersetzt, wie man diese Methode, die von ihnen selbst sehr wissenschaftlich betrieben wird, ganz praktisch umsetzen kann und wie man den Effekt, den positiven Effekt optimiert, indem man die Lebensqualitätserhebung in ein System, ein Netzwerk, ein Versorgungsnetzwerk einbettet.
Wie waren die Reaktionen? Wie haben die Experten reagiert?
Aus meiner Sicht, ich war etwas aufgeregt bei dem Kongress, weil das sind zum Teil hochrangige Wissenschaftler gewesen aus Europa auf dem Gebiet der Lebensqualitätsforschung. Die Reaktionen waren sehr positiv, weil diese Expertinnen und Experten wahrscheinlich nicht so oft mit Ärztinnen und Ärzten zu tun haben, die diese Dinge in der täglichen Routine ganz praktisch umsetzen. Mhm. Natürlich, was mir zugute gekommen ist, ist die langjährige Erfahrung damit. Ja.
Was wünschen Sie sich? Also Sie haben so viele Erfahrungen, so viele positive Erfahrungen mit der Lebensqualitäterhebung gemacht und arbeiten weiterhin an den Verfeinerungen, dass es noch besser wird, noch ausgefeilter wird. Was ist Ihr großer Wunsch in dem Zusammenhang?
Einmal, dass das, was begonnen wurde, fortgeführt wird. Das ist was ganz Wichtiges. Mhm. Dass es ein selbstverständlicher, integraler Bestandteil der medizinischen Versorgung in der Onkologie wird. Und das, jetzt komme ich zu einem Schwachpunkt, dieses System der Lebensqualitätserhebung, der Auswertung und der Verwendung als Kommunikationsmittel, dass dieses Instrument nicht auf die Mediziner selbst beschränkt bleibt, sondern zu einer breiteren Anwendung führt, insbesondere auch in der Pflege. Die Pflege ist beteiligt, aber leider im Augenblick nicht sehr intensiv.
Sie wollen es einfach vergrößern, damit einfach auch der Effekt rundum passiert.
Genau, dass also Ärztinnen, Ärzte, Pflegepersonen gleichermaßen darauf zugreifen können und das als Kommunikationsmittel einsetzen können.
Ein wunderbarer Wunsch für viele Menschen und für viele Patientinnen, dass es ihnen einfach auch in dem Leiden besser geht und dass man sie dort abholt, wo sie sind und wo sie und einfach begleitet.
Ja, ja. Genau.
Da wünschen wir Ihnen, dass das genauso weitergeht, positiv weitergeht und Ihre Wünsche auch in Erfüllung gehen. Und ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch.
Ich sage vielen Dank.
Und wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Danke, Ihnen auch.
Dankeschön.
Das war Medica, der Podcast für Frauengesundheit. Redaktion Alexandra Keller. Produktion Stubenhocker. Medica wird in Zusammenarbeit mit dem Econova Verlag produziert, dem Herausgeber des Podcast-Magazins Medica, in dem du die Geschichten zu den Podcasts lesen kannst. Und noch viel mehr. Weil wir wissen, wer es weiß. Das Magazin findest du überall, wo es Magazine gibt. Die Podcasts überall, wo es Podcasts gibt. Schau vorbei auf econova.at/medica. Folge uns auf Instagram und schreib uns Kommentare. Schön, dass du dabei bist.